Money on Her Mind, der Deka Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka Finanzpodcast rund um Geld- und Karriere-Themen. Wir sind heute wieder live vor Ort und zwar zu Gast in Pinneberg bei der Sparkasse Südholstein. Und wir, das sind DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann und ich, Tanja Heinrich. Und wir freuen uns aber ganz besonders, dass wir heute Silke Tiller bei uns zu Gast haben. Sie ist Sparkassenkundin und Unternehmerin. Und was genau sie macht, das berichtet sie uns gleich noch ein bisschen genauer. Herzlich willkommen, ihr zwei erstmal. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid.
Ja, hallo Gabriele, hallo Tanja. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Hallo ihr zwei, ich bin total gespannt auf unseren Podcast.
Silke, wir haben es gerade schon gesagt, du bist erfolgreiche Unternehmerin und wir freuen uns sehr, dass wir heute mehr über dich und über dein Unternehmen und deinen Werdegang lernen dürfen. Du bist Geschäftsführerin bei der JPM Ingenieurtechnik GmbH in Hennstedt-Ulzburg. Es sagt uns vielleicht jetzt nichts, deshalb sind wir neugierig. Was genau macht ihr denn eigentlich so und was würdest du sagen, macht dein Unternehmen ganz besonders?
Ja, gern. Wir sind ein mittelständisches Industrieunternehmen und stellen Tanks und Behälter aus Stählen her. Das tun wir immer in Einzelfertigung, also nicht der Öltank zu Hause, sondern wir arbeiten auf Raffinerien und Tanklegern, bauen die Tanks auf Flughäfen und machen das für die Mineralindustrie, für die chemische Industrie, für Tankleger, für Gasanlagen, aber auch teilweise für die Lebensmittelindustrie. Zum Beispiel bauen wir auch Zuckersilos für die großen Kampagnen der Zuckerindustrie.
Ja. Und ihr seid dann nicht die für die Massenfertigung, das machen andere, die es dann billiger können. Ihr macht das so individuell und so, dass es genau passt, genau dann für die Unternehmen ist, oder?
Genau so ist es. Also Also unsere Ingenieure sagen, wir haben tatsächlich noch keinen Tank genau gleich zweimal gebaut in unserer über 50-jährigen Unternehmensgeschichte, sondern wir fangen immer da an zu denken, wo es um Einzelfertigung geht und wo man auch das Bauwerk nicht mehr fertig transportieren kann, sondern es ist immer verbunden mit einer Montage vor Ort beim Kunden.
Jetzt ist das ja schon eine relativ besondere Branche. Da sprechen wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen genauer drüber, wie es dich eigentlich dahin verschlagen hat. Mich würde jetzt aber erstmal interessieren, wie bist du eigentlich Geschäftsführerin geworden und war das überhaupt schon immer dein Traum, auch mal in so einer Führungsrolle zu sein?
Ich hole mal ein bisschen aus. Also ich führe das 1970 von meinem Vater gegründete Familienunternehmen in der zweiten Generation als Gesellschafter-Geschäftsführerin. Studiert habe ich BWL mit einem Schwerpunkt in Personalwirtschaftslehre, Psychologie und Industriebetriebslehre. Und als ich 1993 meinen Abschluss machte, hielt mein Vater mich für etwas unterbeschäftigt. Unser Unternehmen suchte damals einen Standort in Ostdeutschland. Damals war Birgit Breul die Chefin der Treuhandanstalt und die Industriekonzerne in Deutschland waren aufgefordert, mehr in der ehemaligen DDR zu bestellen. Und so landete diese Nachfrage eben bei uns. Habt ihr nicht einen Standort auch in Ostdeutschland? Ich reiste also durch Ostdeutschland und fand mich plötzlich in Verhandlungen mit der Treuhand über einen Unternehmensstandort in Rathenow in der Nähe von Berlin wieder. Und in der Treuhand saßen mir quasi meine Mitstudenten gegenüber, vom Alter und vom Erfahrungsschatz. Das muss man wirklich so sagen an dieser Stelle. Und damit hatte ich ein Projekt, führte die Verhandlung mit der Treuhand, dann mit der Investitionsbank. Wir haben über Nacht 40 Mitarbeiter in unserem Unternehmen neu eingestellt. Und das war im Nachhinein auch ein großer Glücksfall. Ein großer Teil dieser Mitarbeiter ist bis heute in unserem Unternehmen beschäftigt und gehört zu den Leistungsträgern dieser Firma.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ihr wart wirklich lauter junge Leute, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, was man sich so gar nicht vorstellen kann, weil das ist ja schon ein Riesending gewesen, da so schnell mal einen Standort aufzubauen, zu entscheiden, wer da was übernimmt.
Ja, vor allen Dingen auch auf dieser Treuhandseite. Das war für mich auch so unglaublich in dieser Zeit. Es war wirklich alles ein bisschen Hals über Kopf. Und da hat man sicherlich auch von staatlicher Seite vieles in Hände gegeben, die noch nicht so viel Erfahrung hat. Das ist ja irgendwie über dieses ganze Land gerollt, diese Situation.
Ein klassischer Umbruch, wenn wir jetzt gerade auch wieder so sehen in der Weltwirtschaft oder auch in Deutschland, was jetzt wieder für einen Umbruch so am Laufen ist, ob das jetzt Digitalisierung, Nachhaltigkeit, aber auch möglicherweise mit Automobilindustrie. Und man merkt, wenn dann Umbrüche kommen, dann ist man da und man kriegt sie auch hin und muss einfach nur keine Angst haben. Meine Güte. So, und jetzt, ich als Volkswirtin sitze jetzt natürlich da und höre dir zu und sehe ihr mit dem, was ihr macht, mit dieser Fertigung von Tanks, du hast ja gesagt, auch Wasserstoff und also diese neuen Dinge, die wir jetzt brauchen, gerade in Sachen Transformation, nachhaltige Transformation. Ihr seid am Umbau der Infrastruktur beteiligt. Und zwar gerade, wenn es auf die nachhaltige Energieversorgung geht oder auch Petroindustrie, Chemie. Stellst du fest, dass es da jetzt schon eine große Veränderung gibt?
Ja, die gibt es. Also es gibt zwei Veränderungen in Deutschland. Zum einen hat der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine natürlich die Energieversorgung in diesem Land für uns alle in einen neuen Fokus gerückt. Und damit sind Investitionen in die Erneuerung der vorhandenen Infrastruktur und in die Ertüchtigung auf bessere Umweltstandards in Deutschland vermehrt vorgenommen worden und werden einfach vermehrt vorgenommen. Also wir alle kennen Bilder von Chemiekonzernen und aus Tanklegern seit diesem Kriegsbeginn in den Nachrichten. Vorher gab es wahrscheinlich häufig gar keine Vorstellung, wo diese Produkte und wie sie gelagert werden. Und dann ist es aber auch so, dass natürlich das Thema Treibhausgasemissionen ein großes Thema in dieser Welt ist und diese drastisch reduziert werden. Und dann kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Tatsächlich passiert auch in Deutschland eine ganze Menge. Wir sind in ein Projekt beteiligt, wo wir Tanks bauen dürfen im Hamburger Hafen für eine neue Anlage, die 2027 in Betrieb gehen soll. Der Baustart war jetzt gerade vor einer Woche und zwar wird dort HVO produziert. Das heißt Hydrotreated Vegetable Oil, sogenannter Green Diesel, soll dort hergestellt werden. Was ist Green Diesel, fragt man sich dann jetzt. Das sind also tatsächlich Altöle, alte Speiseöle. Ich würde das mal neudeutsch mit Frittenfett übersetzen. Und dieses Frittenfett wird eben stark erhitzt und wird über diese Anlagen in Biodiesel umgewandelt. Und dieser Prozess ist eben gegenüber fossilem Diesel fast CO2-neutral. Und es sollen, wenn die Anlage in Betrieb gehen, jährlich 220.000 Tonnen von diesem Green Diesel im Hamburger Hafen hergestellt werden. Die Gesamtinvestitionssumme des Projekts, wir sind ein kleiner Teil dessen, beträgt 500 Millionen Euro. Also auch in Deutschland passiert was.
Und das finde ich so schön, dann jetzt fassbar zu hören, was tatsächlich passiert, wenn man umbauen möchte zu nachhaltiger Wirtschaft. Und dass es eben nicht nur irgendwelche großen Ideen sind, sondern es geht auch darum, man muss Tanks dafür liefern und die dann passgenau basteln. Das ist dann euer Thema.
Genau.
Und wenn wir schon bei dem Thema Wirtschaft und Wachstum sind, mich würde interessieren, Silke, bei eurem Unternehmen, wie war das bei euch in der Corona-Krise 2020/21? Also ich weiß ja aus volkswirtschaftlicher Analyse, da ist die Wirtschaft stillgestanden. War das bei euch so, dass dann auch gar nichts mehr getan werden konnte? Habt ihr weitergearbeitet in der Zeit? Wie haben das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht?
Wir hatten wie alle tatsächlich auch Sorgen. Größtenteils konnten wir tatsächlich weiterarbeiten, da wir für die Versorgungssicherheit in diesem Land relevant waren. Und dennoch hatten wir extrem große Schwierigkeiten mit dem Einkauf von Materialien, insbesondere Stählen. Die Lieferketten waren unterbrochen und gestört und damit verbunden waren extreme Preiserhöhungen. Ja, dies hat dann dazu aber geführt, dass wir von da ab sogenannte Preisleitklauseln für Stähle in unsere Verträge mit unseren Kunden aufgenommen haben. Und es war im Nachhinein mit der zweiten großen Krise, nämlich mit dem Beginn des Angriffskrieges Russlands, unsere Rettung, kann ich nur sagen. Wir hätten sonst wirklich Schwierigkeiten gehabt, am Markt zu bleiben, wenn wir diese Preise nicht gehabt hätten, die wir dann anpassen konnten.
Und dann kann man sagen, Glück im Unglück. Und auch wieder eines meiner Lieblingsthemen, diese unglaubliche Flexibilität von Unternehmen. Also es ist eine Krise und man steht nicht starr da, sondern ihr habt euch dann überlegt, also erstmal, wie gehen wir damit um? Wie können wir die Probleme lösen? Man stellt dann plötzlich fest als Unternehmerin, das, was ich jetzt hier als Lösung genommen habe, hilft mir auch wieder für die nächste Krise. Was für eine Stärke und was für eine große Flexibilität, die wir da haben.
Ja, das kann ich bestätigen, aber auch Flexibilität hat ihre Grenzen. Also wir leiden zurzeit extrem, wie wahrscheinlich viele von Ihnen, unter dem akuten Fachkräftemangel. Und dieser ist für unser Unternehmen absolut wachstumsbegrenzend. Und ich sehe das auch als ein gesellschaftliches Problem. Denn wir bieten unseren Mitarbeitern schon das, was an Flexibilität und Freiheit möglich ist. Aber das gesellschaftlich vorgeschlagene Thema von Work-Life-Balance und Homeoffice ist für Mitarbeiter in der Werksfertigung und in der Montage einfach nicht darstellbar. Und ich glaube, darüber müssen wir auch in der Gesellschaft mal sprechen.
Dass eben nicht alles nur Freiheit und Flexibilität Homeoffice ist, sondern dass manche Dinge nur vor Ort gehen. Und da ist ja nicht nur bei euch, sondern auch bei Pflege beispielsweise. Im Medizinsektor ist das so, das geht halt nicht einfach so aus dem Homeoffice raus. Aber jetzt bin ich ja Volkswirtin. Ich sitze in meinem Elfenbeintürmchen und wir überlegen uns dann, wir Volkswirte, gemeinsam, wie man gerade diesem Arbeitskräftemangel dann begegnet. Und dann ist immer so unser Stichwort Automatisierung. Aber Automatisierung ist bei euch wahrscheinlich relativ schwierig, oder?
Ja, zumindestens. Wir setzen das natürlich teilweise soweit möglich auch um. Natürlich investieren wir in teilautomatisierte Schweißverfahren und Maschinen, die weniger Handarbeit erfordern. Diese erleichtern unseren Mitarbeitern auch ihre Arbeit, aber insbesondere dann als Einzelfertiger sind unsere Mitarbeiter immer noch unser wichtigster Erfolgsfaktor.
Ich würde jetzt gerne von den wirtschaftswissenschaftlichen Themen nochmal so ein bisschen auf deinen Werdegang zurückkommen. Wie hast du es denn eigentlich damals geschafft? Du hast gesagt, das war ja auch direkt nach dem Studium sozusagen, als Nicht-Ingenieurin auch fachlich im Unternehmen zu überzeugen. Also hast du dich in die ganzen technischen Themen einarbeiten müssen oder waren die Leute auch irgendwie skeptisch dir gegenüber, einfach weil du nicht aus dem Ingenieurbereich gekommen bist?
Über meine Ausbildung habe ich tatsächlich keine technischen Kenntnisse erlangt. Allerdings war mein Vater selbst Ingenieur und das Unternehmen, so wie das im mittelständischen Unternehmen häufig ist, war quasi Familienmitglied. Und heute sind wir ein eingespieltes Team in der Geschäftsführung aus exzellentem Ingenieur-Know-how und kaufmännischem Wissen. Wir führen das Unternehmen zu dritt und meine beiden Geschäftsführungspartner sind Ingenieure.
Und das heißt einerseits, dadurch, dass du da aufgewachsen bist, hast du viel technisches Verständnis. Und andererseits hast du zum Glück dann in der Geschäftsführung auch nochmal so richtige Techniker und du konzentrierst dich dann auf das Betriebswirtschaftliche.
Genau, ja. So ist es. Und wir ergänzen uns eben sehr gut. Und um den zweiten Teil deiner Frage noch zu beantworten, ich habe mich damals eben sehr dafür eingesetzt, ein Auftragscontrolling im Unternehmen einzuführen. Und wir haben inzwischen ein von allen und auch von den Ingenieuren gelebtes Zahlenmodell, mit dem wir erfolgreich arbeiten.
Also hat sich das auch gut ergänzt sozusagen. Das passt vielleicht auch ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Ich vermute mal, bei euch ist es ganz ähnlich wie auch bei uns in der Finanzbranche. Es gibt immer noch deutlich mehr männliche Kollegen als weibliche. Hattest du da jemals irgendwie auch mit Vorurteilen zu kämpfen oder würdest du sagen, nee, das war bei euch eigentlich eher nicht so der Fall?
Dass ich eine Frau bin, war für mich nie eine Einschränkung, sondern ich fand meine weibliche Sicht auf die Dinge als Bereicherung für unser Team und habe auch gerade diesen Teamgedanken und das Thema Kommunikation im Unternehmen nach vorne gebracht.
Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Das sind ja auch so Sachen, die uns Frauen ganz gerne zugeschrieben werden, dass wir da doch ein bisschen kooperativer sind, vielleicht auch irgendwie in manchen Situationen kompromissbereiter. Würdest du sagen, mit deinem Eintritt in die Geschäftsführung, dass das auch die Kultur in eurem Unternehmen beeinflusst oder verändert hat?
Auf jeden Fall. Wir kamen ja von einer eher patriarchalen Führung hin jetzt zu einer modernen Firmenkultur. Gute Kommunikation ist uns ganz besonders wichtig und insbesondere auch eine gute Fehlerkultur, denn nur wenn wir die Fehler aus der gar nicht erst in die Schublade stecken, sondern am besten gleich sie auf den Tisch und dann können wir sie gemeinsam bearbeiten und bestenfalls lösen und das Thema gut nach vorne bringen.
Und da kann man wieder nur sagen, was für ein Glück für ein Unternehmen, dass es dann so eine Frau wie dich in der Geschäftsführung hat, die da schon viel geändert hat, weil in der modernen Zeit, in der heutigen Zeit, wo man wirklich auch sagt, es geht um diese Agilität, dieses Modewort, dass mehr kommuniziert werden muss, mehr auch reagiert werden muss, die Menschen mehr mitgenommen werden müssen. Das war dann wirklich genau das, was du dann Modernes auch in das Unternehmen reingebracht.
Und wenn ich das vorhin richtig gehört habe, dann hast du ganz viel über Zahlen gesprochen und ich glaube, da haben auch deine Augen so ein bisschen aufgeleuchtet. Das heißt, du hast die Zahlen im Unternehmen bestens im Griff, oder?
Ja, die Steuerung über Kennzahlen und unsere mitlaufende Kalkulation sind sicherlich ein Teil unseres Erfolgs.
Und würdest du sagen, das gilt dann auch für das Thema Geldanlagen?
Mit Sicherheit.
Die Zahlenaffinität?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen im Unternehmen.
Ja, kannst du uns vielleicht ein bisschen noch einen Einblick geben, wie du Anlagen planst?
Ja, ich kann ja vielleicht einmal sagen, in der Firma investiere ich das Geld schon sehr vorsichtig. Das sind ja zum großen Teil auch vorübergehend zur Verfügung stehende Mittel. Im Moment ist es sehr attraktiv, im Festgeld zu arbeiten. Und was wir schon seit vielen Jahren erfolgreich machen, ist, dass wir mit Unternehmensanleihen arbeiten. An der Stelle und privat bin ich da durchaus ein bisschen risikofreudiger und bin auch im Bereich Aktien, Fonds und auch im Anleihemarkt unterwegs, habe da allerdings auch einen längerfristigen Horizont. Also das mache ich mit Geld, was ich auch nicht übermorgen für was anderes verplant habe.
Das Gabriele guckt sehr zufrieden.
Das bin ich tatsächlich. Und das ist auch die Erfahrung. Ich bin ja, also wenn ich unterwegs bin als Volkswirtin bei Veranstaltungen, ist auch meine Erfahrung, gerade wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern rede, dann ist es ganz klar, dass man da vorsichtiger mit dem Geld umgeht, weil ja auch es kann schnell mal eine Krise kommen, das haben wir ja mehrfach gemerkt. Und dann muss man auch die Liquidität, das Geld bereit haben, um dann mit der Krise klarzukommen. Oder umgekehrt, es hat Unternehmen gegeben, die haben ein bisschen risikoreicher mit ihrem Geld agiert und die sind ganz schön auf die Nase gefallen. Das ist auf jeden Fall so. Und umgekehrt eben auch, wenn ich im privaten Bereich langfristig anlege, kann ich Risiko wagen, so wie du Silke ja auch schon gesagt hast. Und das lohnt sich auf jeden Fall, gerade beim langfristig Anlegen.
Genau, und man hat ja vor allem, auch wenn es um das Unternehmen geht, nicht nur Verantwortung für sich selbst und seine eigenen Entscheidungen, sondern da hängen ja auch noch ganz viele andere Menschen immer mit dran.
Ja, genau so ist es. Und deshalb habe ich auch also die Eigenkapitalquote unseres Unternehmens ganz weit nach vorne gebracht, weil Bankpartner zu haben ist wunderbar, die brauchen wir auch, mit denen arbeiten wir gerne, aber unabhängig zu sein ist noch großartiger an der Stelle als Unternehmerin. Ja.
Und zum Abschluss, Silke, würde ich gerne noch wissen, du hast einen riesigen Erfahrungsschatz und du hast auch schon viel erlebt, nicht nur im Berufsleben. Was würdest du denn Frauen aller Altersklassen so als Tipp mit auf den Weg geben wollen, ob es jetzt um die Karriere geht oder eben vielleicht auch um das Thema Zahlen und Geldanlage?
Ja, ich würde sagen, es gibt drei Dinge, die mir wichtig sind. Erstens, mutig sein. Ich erzähle noch mal ein bisschen was dazu, als ich 2014 Gesellschafterin dieses Unternehmens wurde, hatte ich ein Problem. Ich wollte nämlich nicht nur Gesellschafterin sein, sondern mich auch aktiv einbringen und mitentscheiden. Und für dieses Recht musste ich damals einstehen. Und an der Stelle war auch mein Mann nicht wegzudenken, der mich wirklich in diesem Beschluss auch sehr bestärkt hat. Zweiter Punkt ist, man sollte sich und muss sich mit einem guten Team umgeben. Und mein dritter Rat ist, absolut verlässlich zu sein.
Und das mit dem Mutigsein, Silke, das ist auch sowas. Also das ist einerseits für dich dann im unternehmerischen Umfeld gewesen. Ich finde das auch tatsächlich sehr mutig. Du hast dich da auf die Hinterbeine gestellt und hast gesagt, nein, also wir machen das dann so. Ich will auch aktiv mitreden.
Ja, mein Mann hat damals gesagt, das machst du doch eh schon die ganze Zeit. Also jetzt geh dann auch mal nach vorne und übernehm auch die Geschäftsführung an dieser Stelle. Und das, da war er dann wirklich so der letzte Impuls. Er sagt, was machst du eigentlich anderes? Dann tu es auch mal.
Aber genau die Männer brauchen wir.
Ja, genau. Und auch die mutigen Frauen, die dann sagen, okay, ich mach's. Und damit hast du ja eine riesen Verantwortung auf den Schultern. Aber eben auch, du bist dann die Frau, die da steht und wo man weiß, sie ist die Geschäftsführerin. Echt klasse. Also dieses Mutigsein, das nehmen wir alle auf jeden Fall mit. Und jetzt, Tanja, vielleicht sogar an dich noch die Frage. Was gibst du denn unseren Zuhörerinnen mit aus deinem Erfahrungsschatz?
Das ist sonst immer meine Frage. Das ist ganz schön gemein. Aber ich kann eigentlich Silke nur zustimmen. Jetzt nicht nur im Berufsleben, auch was zum Beispiel dieses Thema Finanzen anbelangt. Also auch wenn ich jetzt in der Bank arbeite, ich war immer das Mädchen, das schlecht in Mathe war. Ich habe trotzdem was mit Wirtschaft studiert, ich arbeite trotzdem in der Bank. Ich hatte auch von Geldanlage nie einen Plan und habe halt einfach gemacht und war auch da mutig. Und Gabriele kann schon ein Lied davon singen. Ich habe nicht immer gute Entscheidungen getroffen, aber ich habe immer was draus gelernt. Deshalb mutig sein und einfach machen, egal in welchem Lebensbereich das jetzt der Fall ist.
Das hört sich echt gut an, Tanja. Vielen Dank.
Genau, und ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen hier im Publikum heute und natürlich auch den Zuhörerinnen, die regelmäßig bei uns beim Podcast dabei sind. Vielen Dank, Silke, dass du deine Erfolgsgeschichte mit uns geteilt hast und so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich hoffe, dass Sie auch in 2 Wochen wieder mit reinhören. Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Tschüss.